ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Mit Stefan Orschwart. Die Ferien- und Urlaubszeit naht in Berlin und Brandenburg und für viele Eltern kann die wahrscheinlich gar nicht schnell genug kommen. Denn während der Nachwuchs in der Schule die letzten Mathestunden abreißt, sind Berliner Kinder, die noch in die Kita gehen, öfter mal zu Hause. Und das seit Wochen, wenn die Betreuungseinrichtung mal wieder zu ist. Auch heute wieder Warnstreik im Ringen der Gewerkschaft Verdi um einen Tarifvertrag. RBB24-Reporter Karl Winterhagen hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt.
Wir sind nicht da, um die Kinder aufzubewahren. Wir wollen sie bilden. Und das geht unter den aktuellen Bedingungen leider gar nicht.
Etwa 3000 Menschen demonstrieren am Donnerstagmorgen vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Es sind die Beschäftigten der landeseigenen Kitas, in denen insgesamt mehr als 30.000 Kinder betreut werden. Die Erzieherinnen und Erzieher klagen nicht erst seit heute über eine enorme Arbeitsbelastung. Die Erzieherin Anja Pschera erzählt, dass oft Kollegen krank fehlen würden. Die Situation sei, vorsichtig ausgedrückt, schlecht.
Ich bin im Kleinkindbereich tätig, habe die 1- bis 3-Jährigen und dann bist du teilweise mit 12 Kindern alleine. Du musst Kinder wickeln, du musst Kinder betreuen und das ist das, was ich mache, was ich schaffe, aber pädagogische Arbeit mache ich seit Monaten nicht mehr.
Die Gewerkschaften Verdi und GEW fordern deshalb Entlastung. Kleinere Kita-Gruppen, eine bessere Ausbildung und mehr Zeit für die pädagogische Arbeit. Das alles soll in einem Entlastungstarifvertrag festgeschrieben werden. Das Problem: Der Berliner Senat will sich darauf ganz grundsätzlich nicht einlassen. Der CDU-Finanzsenator Stefan Evers spricht von Sinnlosstreiks und sagt sinngemäß: Selbst wenn wir wollen, könnten wir gar nicht mit euch verhandeln, weil es einen länderübergreifenden Tarifvertrag gibt. Tina Böhmer, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi, widerspricht. Das ginge sehr wohl, weil die Maßnahmen zur Entlastung länderübergreifend nicht geregelt seien.
Wir bleiben bei der Forderung, dass es Verhandlungen braucht, dass es wirklich erstmal eine Anerkennung der Krise braucht. Und das scheint ja noch gar nicht der Fall zu sein.
Ein Alternativvorschlag kommt aus der SPD. Man könne stattdessen etwas an der Rahmenvereinbarung für die Kita-Beschäftigten ändern, um mehr Flexibilität zu schaffen. Doch darauf wollen die Gewerkschaften bisher nicht eingehen. Deshalb sieht im Moment vieles danach aus, dass sich die Eltern auch in der nächsten Woche umgucken müssen, wie ihre Kinder betreut werden.
Denn ab Montag hat die Gewerkschaft Verdi zu einem 5-tägigen Streik bei den landeseigenen Berliner Kitas aufgerufen. Unser Reporter war Karl Winterhagen. Zugeständnisse des Senats an die Kita-Beschäftigten scheitern nicht zuletzt am Geld und davon wird Berlin in den nächsten Jahren noch weniger haben als ohnehin schon erwartet. Das wissen wir seit Bekanntwerden der Zensuszahlen in der vorigen Woche. Allein im kommenden Jahr klafft ein 3-Milliarden-Loch im Landeshaushalt und das stand heute im Mittelpunkt einer Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel fasst sie zusammen.
Ein Haushaltschaos mit Ansage, keine Strategie nirgends und unseriöses Verschieben von Millionenbeträgen. Für die Opposition ist klar, der neuerliche Zensusschock hat Berlin empfindlich getroffen. Auch deshalb, weil eigens für die Volkszählung aufgebaute Rücklagen verfrühstückt worden seien. Sebastian Schlüsselburg, der haushaltspolitische Sprecher der Linksfraktion.
Wir Linke sagen, diese Haushaltspolitik ist konzeptlos und sie ist verantwortungslos. Sie fahren mit Vollgas auf eine Abbruchkante unserer öffentlichen Finanzen zu.
Nach 14 Monaten im Amt habe sich die schwarz-rote Koalition vor allem mit leeren Versprechen hervorgetan, kritisierte der grüne Haushaltspolitiker André Schulze. So habe die CDU über eine Magnetschwebebahn fantasiert, während die Berliner mit kaputten U-Bahnen und ausgedünnten Fahrplänen leben müssten. Die SPD wiederum habe mehr Geld für Jugendprojekte versprochen und schließlich genau da den Rotstift wieder angesetzt. Dabei seien die Kürzungen in diesem Jahr erst der Anfang. 2025 komme es richtig dicke, warnte Schulze vor Einsparungen an der falschen Stelle.
Die Koalition darf nicht die Fehler der Sarrazin-Jahre wiederholen und durch einen kurzsichtigen Sparzwang die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt aufs Spiel setzen.
Der AfD-Abgeordnete Rolf Wiedenhaupt bescheinigte der Koalition, sie sei mit ihrer Haushaltspolitik krachend gescheitert. Wiedenhaupt bekräftigte, dass die AfD das 29-Euro-Ticket für einen teuren Fehler halte. Seine Fraktion spreche sich auch dafür aus, die Bezahlkarte mit Bargeldlimit für Flüchtlinge einzuführen. Der SPD SPD-Abgeordnete Sven Heinemann verwahrte sich dagegen, die schwierige finanzielle Lage des Landes mit der Not von geflüchteten Menschen zu verknüpfen.
Ich denke, wir brauchen in der Haushaltsdebatte kein Ausspielen von vermeintlich Stärkeren gegen Schwache und zuletzt keinen Hass und keine Hetze.
Die Koalition sei strategisch verabredet und werde sozial und nachhaltig sparen, kündigte Heinemann an. Von einer verdammt großen Konsolidierungsaufgabe sprach auch Finanzsenator Stefan Evers, CDU. Wer in Berlin aber künftig den Gürtel enger schnallen muss, welches Projekt womöglich ganz gestrichen wird, dazu sagte der Finanzsenator nichts. Die Koalition wird darüber den ganzen Sommer intern beraten. Grüne und Linke kritisierten das als Hinterzimmerpolitik.
Soweit Jan Menzel aus der RBB 24 Landespolitik. Es war eine unschöne Überraschung, als klar wurde, dass die Jugend bei den Europawahlen oft extrem gewählt hat, vor allem auch rechtsextrem. Dabei gibt es seit Jahren Initiativen, die versuchen, sich dagegen zu stemmen, zum Beispiel die Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage. In Brandenburg gibt es davon mehr als 100. Heute sind im Potsdamer Landtag viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Schulen zusammengekommen und haben Ideen diskutiert, die Schüler und Lehrer stark machen sollen gegen Rechtsextremismus. Landespolitikreporter Nico Hecht.
Rap-Songs könnten eine Möglichkeit sein, Botschaften an Jugendliche zu kriegen. Deswegen üben die Schüler in einem Workshop auch Rap-Techniken und Texte schreiben. Was dabei rauskommt, klingt in etwa so, wie die Truppe das im großen Plenarsaal vorstellt. Einer von mehr als 10 Workshops, in denen die Jugendlichen der Schulen ohne Rassismus, Schule mit Courage heute an Ideen getüftelt haben, um Rassismus und Rechtsextremismus entgegenzutreten. Von Tipps für den Umgang mit extremistischen Parolen im Alltag bis zu Hinweisen, wie Rap-Songs oder Videos zum Thema auf einer Social-Media-Seite der Schule gelingen können. Fit zu machen dafür sei gerade so wichtig wie lange nicht, meint Maria Valigora vom Einstein-Gymnasium in Angermünde. Sie erlebe, dass Jugendliche gerade schnell rechtsradikale Parolen zu ihren Ansichten machen.
Mit Punkten wie Ausländer raus, Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. Ausländer sind diejenigen, die für die Gewalt in der Region verantwortlich sind.
Dazu kämen Zweifel an der Existenz des Klimawandels. Die 16-Jährige sagt, sie beobachte, dass Informationen durch Social-Media-Plattformen die Jugendlichen dabei stark beeinflussen. Und die AfD würde damit viele erreichen.
Dadurch kriegen sie auch die Parolen oder rechtsextremen Aussagen der AfD natürlich auch mit und tragen diese in dem Sinne weiter, indem sie das als ihre Argumentationsgrundlage nutzen, wenn man die Jugendlichen fragt, ja, warum wählt ihr denn die AfD?
Deutschlandweit hat 16% der Jugendlichen bei der Europawahl ihr Kreuz bei der AfD gemacht. Dreimal so viele wie bei der vorherigen Europawahl. Gleichzeitig haben die gemeldeten rechtsextremistischen Vorfälle an Schulen in Brandenburg enorm zugenommen. Entwicklungen, die einigen Sorgen machen würden, sagt die Landeskoordinatorin von Schule ohne Rassismus, Andrea Rauch.
Da reagieren viele Schulen drauf und wollen mit ihren Schülern arbeiten. Die Lehrkräfte wollen untereinander arbeiten. Und was besonders auch hervorzuheben ist, dass es von Schülerinnen und Schülern oft selbst kommt.
Das Ländertreffen hat sich aber auch nicht nur an die Schüler gewandt, auch an die Lehrer. Die haben etwa eine App für den Unterricht getestet, mit der Schüler lernen sollen, Hinweise auf rechtsextreme Ideen und Symbole im Internet zu erkennen, sagt Referendar Tim Nofke aus Potsdam.
Zum Beispiel 88 oder das DDD, Zitat Deutschland den Deutschen, auf TikTok, auf Instagram und so weiter gängig, dass die neuen Rechten diese kurz benutzen. Und die App will halt, dass die Schüler das erkennen.
Die Lehrer hier hoffen, dass weitere Schulen zum Netzwerk dazustoßen.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporter Nico Hecht. Braucht es die wirklich, eine externe Beschwerdestelle für die Arbeit der Brandenburger Polizei? Über diese Frage haben politisch Verantwortliche lange gerungen. Seit über einem Jahr ist die SPD-Politikerin Inka Gossmann-Rehz nun im Amt. Heute hat sie der Landtagspräsidentin ihren ersten Bericht übergeben. Landespolitikreporterin Amelie Ernst weiß, was drinsteht.
53 Beschwerden über die Arbeit von Polizeibeamtinnen und Beamten in den ersten Monaten. Und das Spektrum ist groß. Es reicht von verunglückter Kommunikation bis hin zu Mobbing, Diskriminierung, Rassismus und Homophobie. Bei Einsätzen und im Kontakt mit Bürgern, aber auch innerhalb der Polizei, bilanziert Brandenburgs Polizeibeauftragte Inka Gossmann-Rehz.
Es geht wirklich in der ganzen Bandbreite von persönlichen Schwierigkeiten mit Vorgesetzten. Es geht um Mobbing, es geht auch um sexuelle Diskriminierung. Und die Beschwerden von den Bürgern sind im Schwerpunkt Unhöflichkeiten und Nichtverstehen von Maßnahmen der Polizei.
Werden ihr entsprechende Fälle gemeldet, dann gehen Gossmann-Rehz und ihr derzeit dreiköpfiges Team diesen nach, suchen zunächst das Gespräch mit den Beteiligten und versuchen zu vermitteln. An sich ein richtiger Ansatz, meint auch Anita Kirsten, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Trotzdem fällt ihre Zwischenbilanz gemischt aus.
Ich glaube, dass die Polizeibeauftragte für Bürgerinnen und Bürger, also das, was ihre Kernaufgabe ist, nämlich einen Dialog zwischen Polizei und Bürgern zu vermitteln, dass das ganz gut anläuft. Ich habe aber meine erheblichen Zweifel, dass es ein wirklicher Mehrwert auch für die Organisation Polizei ist.
Schließlich gäbe es auch innerhalb der Polizei schon Strukturen, um mögliche Missstände aufzuklären, so Kirsten. Auch die Polizeibeauftragte selbst stellt fest, dass sich bestimmte Abläufe erst noch einspielen müssen. Beispielsweise das Zusammenspiel mit dem Innenministerium bei Beschwerden.
Naja, das Ministerium hat die Verpflichtung, uns umgehend und unverzüglich zu informieren. Das hat am Anfang nicht ganz so gut geklappt. Wir sind da inzwischen auf einem guten Weg.
Über bestimmte relevante Fälle, wie den Todesfall bei einem Polizeieinsatz in Senftenberg oder auch das Fehlen von 25.000 Schuss Munition bei der Polizei, habe sie erst aus den Medien erfahren. Auch Landtagspräsidentin Ulrike Lietke setzt darauf, dass die Polizeibeauftragte künftig stärker gehört wird. Spätestens bei der Vorlage des nächsten Berichts der Polizeibeauftragten dürften sich die Abläufe eingespielt haben und auch ihr Amt bekannter geworden sein. Denn nur dann wird dies auch an Relevanz gewinnen.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.